Die Eizelle ist nämlich selbst nur 12 bis 24 Stunden befruchtungsfähig. Dieses Wissen ist besonders wichtig, gerade weil diese biologische Realität oft nur schwer mit der heutigen Lebens- und auch Karriereplänen vereinbar ist.
Hallo, liebe Hörerinnen. Ich freue mich, dass ihr bei Wissen, was dir gut tut, wieder dabei seid. Diesmal sprechen wir über ein Thema, das viele Paare, aber auch Alleinstehende umtreibt, nämlich der Wunsch nach einem Baby. Manche von euch sind vielleicht interessiert zu hören, was da alles heute möglich ist, wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt. Aber einige sind sicher auch dabei, die schon viel versucht haben und vielleicht sogar auch schon verzweifelt sind. Heute bei mir im Studio ist die Münchner Ärztin Dr. Theresa Fields-Meyer, Privatdozentin an der Ludwig-Maximilian-Universität, konkret am Hormon- und Kinderwunschzentrum. Danke fürs Kommen, Theresa.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Zum Einstieg. Du behandelst ja viele, viele Paare im Jahr. Freust du dich eigentlich immer noch mit, wenn eine Befruchtung klappt?
Ja, total. Das ist wirklich das Schönste an meinem Beruf. Ich begleite die Paare ja oft über Wochen, Monate, teilweise auch Jahre. Und wenn dann wirklich mal der positive Streifen da ist, dann freuen wir uns immer alle sehr mit.
Ja, schön. Es gibt heute ja immer mehr Mamas mit Ende 30 oder aufwärts sogar. Dabei nimmt die Fruchtbarkeit ja schon relativ früh ab. Was ist da dran? Wann geht's denn wirklich los mit dem "jetzt klappt's schlechter"?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Fruchtbarkeit beginnt bereits ab etwa 30 langsam abzunehmen. Ab 35 wird dieser Rückgang deutlich spürbarer und ab 40 fällt sie sogar sehr stark. Also das bedeutet zwar nicht, dass die Schwangerschaften dann nicht möglich wären, aber die Wahrscheinlichkeit pro Zyklus nimmt spürbar ab und auch das Risiko für Fehlgeburten steigt wiederum deutlich an. Am höchsten ist die Fruchtbarkeit Mitte 20. Das ist tatsächlich so. Dieses Wissen ist besonders wichtig, weil Frauen damit wirklich auch eine realistische Vorstellung davon haben, gerade weil diese biologische Realität oft nur schwer mit der heutigen Lebens- und auch Karriereplänen vereinbar ist.
Ja. Siehst du denn eigentlich tatsächlich immer mehr späte Mütter, aber auch sehr junge? Wie ist da die Verteilung? Oder ist das immer noch so eine Stadt-Land-Geschichte vielleicht auch? Oder kommen auch viele Frauen vom Land zu dir?
Sowohl als auch. Ich habe ja auch eine lange Zeit auch im Kreißsaal selber gearbeitet, wo man sozusagen auch die Gebärenden sieht, ja, die Altersverteilung. Es ist schon eine Tendenz dazu da, dass wir wie so eine Gap eigentlich haben. Also es gibt Tendenz eher ältere Mütter und dann Tendenz aber auch wieder die Jüngeren. So dieses Dazwischen, habe ich das Gefühl, fehlt so ein bisschen.
Ach, tatsächlich. Wie ist das denn mit dem Eiereinfrieren? Man liest immer darüber, du sagst jetzt, die Fruchtbarkeit nimmt ja schon ab Mitte 20, Ende 20 ab. Soll ich mir rechtzeitig darüber Gedanken machen? Wie geht das überhaupt? Was empfiehlst du da?
Wenn man den Kinderwunsch auf später verschieben möchte, kann man das Einfrieren von Eizellen, wir nennen das Social Freezing. Mhm. Heute ist das tatsächlich eine gut etablierte Möglichkeit. Ideal wäre es dann tatsächlich so zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr das durchzuführen, denn je jünger diese Eizelle ist, desto besser stehen auch später dann die Chancen, falls es auf natürliche Art und Weise nicht klappen sollte, dass man dann eben auf diese Eizellen zurückgreifen kann.
Ja, muss ich die dann vorher auch stimulieren?
Tatsächlich muss man die auch vorher komplett stimulieren. Also es ist wie so eine klassische Kinderwunschbehandlung, nur eben ohne den finalen Schritt. Wir befruchten diese nicht und setzen sie natürlich auch der Frau nicht zurück ein, sondern sie werden einfach kryokonserviert, also eingefroren letztendlich.
Ja. Und ich bezahle dann auch eine jährliche Gebühr fürs Lagern.
Ganz wahrscheinlich. Genau, es ist eine Miete, die man sozusagen dann einfach zahlt pro Jahr.
Welche Krankheiten stören denn die Kinderplanung am meisten? Da gibt es ja wahrscheinlich Diabetes, PCO. Also woran liegt es am häufigsten, wenn es nicht klappt?
Schwanger werden ist wirklich ein unglaublicher Prozess eigentlich. Also man hat die Hormone, man hat die Eizelle, man hat die Spermien, die Einnistung. Alles muss insgesamt perfekt eigentlich zusammenpassen. Und eigentlich sage ich immer, es ist jedes Mal wie ein kleines Wunder, wenn es dann funktioniert, obwohl es auf der anderen Seite auch das Natürlichste der Welt ja ist. Aber tatsächlich schon die kleinste Störung, die da irgendwie vorherrschen kann, kann diesen Prozess dann auch tatsächlich verhindern. Wir schätzen, dass es heutzutage, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, in etwa 30% der Fälle der Grund bei der Frau liegt. Benutze das Wort Grund immer gar nicht so gerne, aber jetzt mal, um die Fakten mal so klarzustellen. Und da, wie du gerade auch meintest, zum Beispiel durch hormonelle Störungen wie PCO-Syndrom oder aber auch Endometriose oder Probleme bei den Eileitern. Die weiteren 30% liegen beim Mann, meist wegen eingeschränkter Spermienqualität. Und rund 20% entstehen tatsächlich durch die Kombination beider Partner. Ah. Also das sind dann oft kleine Faktoren auf beiden Seiten, die sich dann zusammen auswirken und dann klappt es am Ende nicht. Mhm. Und die restlichen Prozent, also so circa 10 bis 20, bleiben trotz aller Untersuchungen ungeklärt. Das nennen wir dann eine idiopathische Sterilität. Also im Endeffekt, wir wissen es nicht. Das zeigt auch, dass der unerfüllte Kinderwunsch wegen Fruchtbarkeitsproblemen betrifft wirklich beide Geschlechter. Zu gleichen Teilen. Und es ist nicht dieses Problem der Frau, was oft gedacht wird oder in den Köpfen verankert ist, sondern es betrifft beide einfach gleichermaßen. Zusammenfassend kann man auch ein bisschen sagen, dass das Thema Fruchtbarkeit einfach sehr, sehr komplex ist und es auch ganz selten an einem einzigen Faktor liegt, sondern meist muss man sich das vorstellen wie so ein Puzzle, das zusammenpassen muss und damit es insgesamt zu einem Bild wird.
Das klingt ja total nach Detektivarbeit. Wie geht ihr denn da vor? Also der Frauenarzt überweist die Frauen erstmal oder kann man auch direkt zu euch kommen?
Detektivarbeit finde ich eigentlich ein gutes Stichwort, weil es tatsächlich so ist. Letztendlich funktioniert es leider, sage ich auch immer, nicht immer ganz gleich. Der Gynäkologe ist meistens ja die erste Anlaufstelle und da wenden sich die Frauen meistens ja auch an den Gynäkologen oder die Gynäkologin. Je nachdem, wie weit der Gynäkologe in der Abklärung kommt, kann er entweder selber schon Probleme erkennen oder beheben oder eine Diagnostik einleiten, also dass man sich schon mal auf Ursachensuche begibt. Oder es ist ganz klar, dass er sagt oder sie sagt, direkt in der Kinderwunschklinik. Aber die Kinderwunschklinik ist sozusagen dann die letzte Anlaufstelle. Und normalerweise sollte diese Kette funktionieren, dass der Gynäkologe, Gynäkologin einen an die Hand nimmt und weiterleitet, wenn eben die minimalen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Diese Kette funktioniert leider nur oft eben nicht so ganz, aber das wäre sozusagen der Idealfall.
Was meinst du damit?
Das ist oft, weil Kinderwunsch oder Reproduktionsmedizin ist ja auch ein eigener Schwerpunkt im Bereich der Gynäkologie. Es ist schon sehr speziell und viele Gynäkologen haben einfach darin teilweise nicht die Expertise, sagen wir es mal so. Gynäkologie ist so ein weites Fach und man kann natürlich nicht Experte für alles sein. Und dadurch gehen manchmal Sachen einfach unter.
Wie kann man denn seine Fruchtbarkeit eigentlich unterstützen, etwa auf natürliche Weise?
Für mich ist immer der allererste Schritt, um die eigene Fruchtbarkeit bewusst zu beeinflussen, ganz klar das Wissen über den eigenen Körper. Also meist ist das auch das Erste, worüber ich mit meinem Paar bei der ersten Konsultation in der Praxis dann auch spreche. Weil wer versteht, wie die Biologie der Fruchtbarkeit funktioniert, seinen eigenen Zyklus auch kennt und sich ehrlich fragt, bin ich eigentlich gesund? Legt damit eigentlich die Grundlage, um den Körper wirklich zu verstehen und unnötige Zeitverluste beim Kinderkriegen auch zu vermeiden. Sollten zum Beispiel jetzt die Zykluslänge oder Schilddrüse oder auch andere Faktoren nicht ganz so optimal sein, kann man dann auch ganz gezielt nämlich nachforschen. In dem Zusammenhang sage ich nämlich immer, Wissen ist hier wirklich Macht. Darüber hinaus kann man natürlich auch die Fruchtbarkeit ganz aktiv unterstützen. Ausgewogene Ernährung, gesundes Körpergewicht, Schlaf, Nikotinverzicht, möglichst wenig Alkohol.
Also das, was wir in jedem Podcast eigentlich sagen, geht auch hier.
Ganz genau, so ist es. Bewegung regelt auch die Hormone, unterstützt das Gleichgewicht. Und jetzt in unserem besonderen Fall tatsächlich Zyklusbeobachtung. Also dass die Frauen wirklich sich bewusst machen, funktioniert mein Zyklus? Habe ich überhaupt eine Ovulation? Wie lang ist mein Zyklus? Wann kommt die Periode? Wie lang ist die eigentlich? Wenn man das versteht, zum Beispiel mit Ovulationstest, mit Apps, gerne auch zusammen einfach mal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen und das auch ein bisschen zu notieren, dass man das auch gegebenenfalls eben den Ärzten, Ärztinnen auch weitergeben kann, hilft schon wahnsinnig, um den Körper einfach selber erstmal zu verstehen. Und zu deiner Frage auch noch, wie oft sollte man eigentlich Geschlechtsverkehr haben, wäre auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil auch das oft gar nicht mal so klar ist. Und ich gebe meinen Paaren immer mit, so als Faustregel, alle 2 bis 3 Tage rund um den Eisprung, wirklich Geschlechtsverkehr zu haben. Man geht dann von einem optimalen Ergebnis eigentlich aus. Als Hintergrundwissen vielleicht, die fruchtbarsten Tage sind direkt vor und am Tag des Eisprungs. Deswegen ist eben dieses Wissen über den eigenen Zyklus so wichtig. Die Eizelle ist nämlich selbst wirklich nur 12 bis 24 Stunden befruchtungsfähig. Das Spermium wiederum kann bis zu 5 Tagen überleben. Daraus ergibt sich eben, dass die Frau pro Zyklus wirklich eigentlich nur um die 5 Tage eigentlich fruchtbar ist.
Wie erlebst du die Paare oder auch die Frauen? Wissen die schon viel über ihren Körper oder eben gar nicht so? Und ist das besser geworden über die Jahre?
Es ist alles dabei, sagen wir es mal so. Aber ich finde schon, es ist trotzdem noch einfach zu viele, und ich beziehe das jetzt nicht nur auf Frauen, wirklich auf beide Geschlechter, noch zu viele Paare sind, die so die grundlegenden Biologie-Grundlagen eigentlich nur nicht so ganz verstanden haben. Und oft hilft eben diese reine Aufklärung in einem Gespräch, dass Paare dann oft zurückkommen und sagen, ich bin jetzt schwanger.
Ach, tatsächlich?
Ja, gibt's alles.
Das ist wirklich so Basics.
Absolut. Aber dann gibt's natürlich auch die Paare, die absolut belesen sind, die kommen eigentlich schon mit einem eigenen Fahrplan und sozusagen schon wieder die nächste Stufe erreicht haben. Also die Bandbreite ist sowohl als auch.
Ja. Was kann ich noch machen? Kann ich irgendwelche natürlichen Heilpflanzen einnehmen? Kann der Mann vielleicht auch irgendwas machen? Also nicht rauchen und so weiter.
Wir wissen heutzutage, dass Rauchen ganz klar natürlich wie bei allen Themen in der Medizin sehr, sehr schädlich ist, was Eizellen und auch die Spermienqualität, wie sich das auswirkt. Da zählt sozusagen jeder zweite Versuch nicht beim Schwangerwerden, wenn man raucht. Also das ist tatsächlich sehr, sehr toxisch für den Körper, deswegen rauchen. Bei den Männern sehen wir das ja, in der Spermienqualität kann man das relativ gut untersuchen, weil wir ja schnell an die Ergebnisse kommen. Yeah. Und da sehen wir, wenn ich Paare habe und der Mann viel raucht, aufhört zu rauchen, wie extrem sich da manchmal die Spermienqualität doch verbessert.
Toll, also das ist ja eigentlich auch ein Ansporn dann.
Total. Tatsächlich, ja. Und deine Frage zu speziellen Vitaminen oder auch anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Schwanger werden sollte keine Krankheit sein. Man sollte sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dass man denkt, ich muss jetzt die und die Maßnahmen vorher treffen, damit es funktioniert. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte eher, dass Paare wirklich sich Gedanken machen, bin ich denn gesund? Und diese grundlegende Frage, also rein mal ganz plump sich mal stellen. Wenn ich rauche, ist es klar, tut es dem Körper nicht gut, ich sollte damit aufhören. Nein. Und solche Geschichten, ähnlich wie mit Vitaminen oder Nahrungsergänzungsmitteln, sollte ich mir überlegen, esse ich ausgewogen oder sehr einseitig, bin ich vielleicht Vegetarier oder vegan? Das sind so Geschichten, da sollte man natürlich dann anfangen nachzudenken und gegebenenfalls auch supplementieren. Insgesamt natürlich wissen wir, wenn wir eine Schwangerschaft planen, da gibt es diverse Kombipräparate auch in den Apotheken, da ist es schon alles schön zusammengemischt für einen, da kann man es sich einfach machen. Vielleicht mal so 2 Monate vom geplanten Startzeitpunkt mit Folsäure auf jeden Fall beginnen.
Wann sollte man denn zum Experten wie dir gehen? Wie lange kann man getrost versuchen und sich locker machen? Und wann sollte man dann wirklich gehen? Oder hängt das auch mit dem Alter zusammen?
Das hängt mit dem Alter zusammen. Die offizielle Empfehlung lautet, dass wir unter 35 Jahren nach aktivem Kinderwunsch und dann probieren nach einem Jahr einen Experten aufsuchen sollte. Wenn man über 35 Jahre ist, dann bereits nach 6 Monaten. Wenn aber tatsächlich auch bekannte Probleme schon vorliegen, also zum Beispiel sehr unregelmäßige Zyklen oder eine bekannte Endometriose oder Operationen in der Vergangenheit oder auch Grunderkrankungen, dann bitte, bitte auch jederzeit früher.
Also die Zeit, höre ich daraus, ist total relevant offenbar.
Zeit ist sozusagen unser größter Feind leider in der Reproduktionsmedizin.
Wie erlebst du die Paare? Wollen dann manche gleich richtig loslegen und das volle Programm oder denken sie vielleicht, das ist nötig und sind dann enttäuscht, wenn du sagst, jetzt vielleicht erstmal rauchen, absetzen, so kleine Dinge probieren? Wie sind die Frauen und Männer da?
Auch wieder
so
ganz, ganz individuell tatsächlich. Sowohl als auch, wie du es gerade beschreibst. Das Thema ist so emotional und belastet diese Paare oft so sehr, dass jedes Paar aber damit auch sehr anders umgeht. Aber oft kommen diese Paare auch mit konkreten Vorstellungen. Also entweder mit A, sie haben Panik, dass wir zu viel tun und dass wir zu invasiv werden und dass es zu künstlich wird.
Ach so.
Und erhoffen sich natürlich, dass wir weniger machen. Ja. Und andere Paare, die so verzweifelt sind, dass sie denken, sie wollen direkt, obwohl wir noch gar nicht untersucht haben, einfach jetzt dieses Kind mit nach Hause nehmen und komme, was wolle, auch die zu invasivsten Therapie, also wirklich zur künstlichen Befruchtung direkt zustimmen wollen und drängen dann darauf. Ich sage auch immer, natürlich ist wichtig, was machen wir mit diesen Paaren rein medizinisch gesehen und was ist sinnvoll und was ist ethisch vertretbar. Aber auch ein großer, großer Faktor ist die Psyche dieser Paare. Ja. Also man darf das nicht außen vor lassen. Man muss das schon mit einbeziehen. Das ist nicht wie vielleicht in anderen Bereichen, auch in der Medizin, wo es ganz klar schwarz-weiß ist, sondern in der Reproduktionsmedizin muss man dieses Gefühl entwickeln, um den richtigen Schritt zu gehen, aber auch die Paare richtig abzuholen und wirklich zu überlegen, was wünscht sich dieses Paar, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und das ziehen wir immer mit in die Entscheidung, was der nächste Schritt sein sollte.
Ja, denn manches kann ja auch sehr belastend sein, gerade für die Frau dann.
Absolut.
Eben die künstliche Befruchtung erfordert ja, glaube ich, auch vorher noch eine Hormonbehandlung.
Richtig.
Ja. Die auch viele ja, glaube ich, als sehr quälend und belastend erleben. Was kann man alles machen? Also den Eisprung auslösen, was gibt's noch? Es gibt wahrscheinlich unzählige Möglichkeiten.
Es gibt unzählige Möglichkeiten, aber ich fasse die immer für meine Patienten auf, weil die natürlich interessiert sind am Anfang, was gibt's eigentlich alles? Und wir müssen es ja versuchen, irgendwie in ein Beratungsgespräch irgendwie zu verpacken. Und ich gehe da immer nach dem Stufenprinzip vor. Also ich schaue immer erst Schritt für Schritt, was passt oder was passt nicht. Dann starten wir die Therapie, die auch wirklich Sinn macht. Manchmal reicht es schon mit Aufklärung, Lifestyle-Änderung oder zum Beispiel auch durch eine kleine hormonelle Unterstützung, das Schwangerwerden auch ganz romantisch zu Hause eigentlich zu ermöglichen. Und manchmal braucht es auch direkt die künstliche Befruchtung, um den Kinderwunsch dann eben auch zu erfüllen. In anderen Fällen arbeitet man sich sozusagen von einer Therapie einfach zur nächsten vor. Und das hängt dann immer von der individuellen Situation auch ab. Wenn ich aber eben über diese verschiedenen Methoden spreche, unterteile ich eigentlich immer diese Behandlungsmöglichkeiten gerne in so drei virtuelle Töpfe.
Okay.
Der erste Topf, da liegen all die unterstützenden Maßnahmen, die wir in ihrer Intensität Schritt für Schritt auch steigern können. Mhm. Und das Entscheidende an diesem Topf ist, die Befruchtung findet dann immer im eigenen Körper trotzdem statt der Frau. Also ganz wie bei einer natürlichen Schwangerschaft. Und dazu gehört dann zum Beispiel so ein Zyklusmonitoring, hormonelle Unterstützung, das Auslösen des Eisprungs durch Medikamente und Überwachung mit einem Ultraschall oder auch diese Insemination, die bedeutet, dass wir die Spermien gezielt nach Aufarbeitung, also da können wir die Spermien manchmal von der Qualität einfach besser machen, gezielt in die Gebärmutter einbringen, einfach um auch die Strecke zu verkürzen.
Ja. Also der Mann begleitet die Frau dann und das wird alles vor Ort in der Praxis
umgesetzt. Richtig, genau. Das ist dann zwar nicht mehr zu Hause romantisch, aber die Schritte davor würde man alle davor zu Hause romantisch machen, nur mit unserer Unterstützung. Das heißt also nicht, Kinderwunschklinik ist gleich künstliche Befruchtung, sondern wir haben ganz, ganz viele Themen, die wir vorher ausschöpfen können an Maßnahmen. Dann haben wir noch diesen zweiten Topf. Diesen zweiten Topf befinden sich dann die eigentlichen Methoden der künstlichen Befruchtung. Hier findet die Befruchtung dann auch wirklich außerhalb des Körpers der Frau statt. Und erst wenn eine Eizelle dann erfolgreich befruchtet wurde, wird sie der Frau auch wieder zurückgegeben. Und dazu gehört dann diese klassische Kinderwunschbehandlung, die wir IVF nennen, bei der die Eizelle und das Spermium im Labor einfach zusammengebracht werden. Oder auch die ICSI-Methode, bei der wirklich jedes einzelne Spermium direkt in die Eizelle eingesetzt wird. Das sind so die zwei Behandlungsmethoden der künstlichen Befruchtung.
Ja.
Ich habe dann immer noch, was ich meinen Patienten sage, noch so einen dritten Topf. Da sammle ich immer alles, was wir noch so ergänzend tun können. Also sogenannte Add-ons eigentlich, die wir noch machen, um auch die Voraussetzungen insgesamt auch zu verbessern. Und dazu gehören zum Beispiel dann auch Gewichtszu- oder Abnahme, die Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen, hormonelle Korrekturen oder auch das Mitbehandlung von anderen diversen Vorerkrankungen.
Wie viele IVFs muss ich zum Beispiel probieren, bis eine dann klappt? Gibt es da Zahlen?
Die Frage lässt sich nicht ganz pauschal beantworten, denn das ist abhängig wirklich von so vielen anderen Faktoren wie Alter, welche Methode haben wir gewählt, was ist der Grund, und da ist wirklich pro Altersklasse und pro Zyklus sind ja die Zahlen immer relativ unterschiedlich. Ja. Deswegen, bevor man dann denkt, das ist die Zahl und hängt sich an der fest, das wäre im Beratungsgespräch individuell für die Patienten dann nochmal, dass man sich das gemeinsam anschaut.
Ja, und für die IVF muss ich aber auch meine Eizelle vorbereiten.
Richtig.
Wahrscheinlich.
Genau.
Also es dauert schon auch ein bisschen länger, ne?
Genau.
Das Ganze. Ja. Wie ist es mit den Kosten? Zumindest vor Jahren war es ja, glaube ich, so, man musste verheiratet sein, damit die Kasse so und so viele Versuche bezahlt und durfte auch nur ein bestimmtes Alter haben. Ist das immer noch so? Und was machen dann Singles oder schwule Paare, lesbische Paare? Wo gehen die hin? Kann man auch heute, das war ja vor ein paar Jahren auch nicht möglich, einfach zu dir kommen und wird dann auch behandelt?
Ja, ganz spannende Frage. Dazu vielleicht auch interessant so ein bisschen die Info, dass diese Regeln zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen größtenteils aus den 1990er Jahren stammen.
Immer noch.
Die wurden teilweise also so punktuell mal geändert, aber insgesamt sind sie wirklich ziemlich alt. Die gesetzlichen Kassen zahlen bei einer gesicherten Diagnose 50% der Kosten, also das ist deren Beteiligung, für bis zu 3 Versuche. Darüber hinaus geht's auch nicht und tatsächlich nur für heterosexuelle und verheiratete Paare.
Ja.
Also ist weiterhin so und bis zum 40. Lebensjahr der Frau beziehungsweise 50. Lebensjahr des Mannes. Die Singlefrauen oder auch gleichgeschlechtliche Paare müssen derzeit die Behandlung komplett selbst bezahlen. Wir sprechen davon so circa 3.000 bis 5.000 Euro für einen Behandlungszyklus. Da kommen dann nochmal Medikamentenkosten obendrauf.
Ja.
Also es ist schon nicht so ohne. Aber wir dürfen diese auch behandeln.
Ja.
Sie müssen es aber selber zahlen.
Okay. Aber hättest du auch Kontakt zu Samenbanken, wenn ich jetzt als alleinstehende Frau komme?
Nicht jedes Zentrum hat Kontakt zu Samenbanken. Also es kommt immer aufs Zentrum drauf an.
Mhm.
Wenn man jetzt im Bereich München aber schaut, gibt es genug Angebot von Praxen, wo man sich hinwenden kann.
Okay, also da immerhin hat sich viel getan, weil ich habe vor vielen Jahren mal eine Geschichte gemacht über das Thema und da war das einfach nicht möglich als alleinstehende Frau.
Ja, da hat sich schon was getan, also das ist möglich.
Ja. Was geht in Deutschland denn nicht, was ist nicht erlaubt und kann ich dann ins Ausland gehen?
Deutschland gilt in der Reproduktionsmedizin, vor allem auch im internationalen Vergleich, als eher restriktiv und auch noch sehr, sehr konservativ. Und wir haben ganz klar gesetzte Grenzen. Also da ist zum Beispiel die Eizellspende, die Leihmutterschaft und auch bestimmte genetische Untersuchungen, die in Deutschland ganz strikt verboten sind bzw. illegal wären. Ja. Wir haben immer wieder Paare natürlich, die fragen, was können wir noch tun? Gibt es noch weitere Möglichkeiten, denen wir vielleicht nicht ganz so helfen können und die vielleicht von anderen Therapiemöglichkeiten auch profitieren würden? Und die fragen dann natürlich, kann ich ins Ausland gehen? Also gibt es ganz klar den Punkt, Paare können ins Ausland gehen und in vielen, vielen Ländern, allein nur in der Europäischen Union, ist vieles mehr erlaubt.
Aber das muss ich mir dann komplett selber organisieren. Also ich weiß, in Spanien ist zum Beispiel dies erlaubt, da sind sie ja, glaube ich, sehr viel weiter, oder in Holland und so.
Genau, Holland, Tschechien, Griechenland. Aber das muss man tatsächlich alles selber organisieren.
Ja. Man hört jetzt immer öfter von den sogenannten Ozempic-Babys. Ist da wirklich was dran? Also das soll ja ausdrücken, dass eben mit der Abnehmspritze man auch vielleicht schneller schwanger wird, weil die einiges bewirkt.
Mhm. Vielleicht nur mal so als Hintergrund. Ozempic ist ja ein Medikament, was ja eigentlich für die Behandlung von Diabetes Typ 2 oder eben auch mittlerweile zur Gewichtsreduktion verwendet wird. Und wenn man von diesen Ozempic-Babys spricht, dann sind das Babys eigentlich, deren Eltern vor der Schwangerschaft das Medikament eingenommen haben. Und das wirkt sich aber indirekt auf die Fruchtbarkeit aus. Also nicht direkt, sondern indirekt. Yeah. Warum? Weil durch den Gewichtsverlust dieser Patienten stabilisiert sich der Zyklus, sodass der Eisprung wieder regelmäßiger wird und die Chancen auf eine Schwangerschaft dadurch steigen. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass im Vergleich Frauen mit einem BMI über 30 haben wirklich eine etwa 50% geringere Chance, innerhalb eines Jahres schwanger zu werden, im Vergleich zu normalgewichtigen Frauen.
Das ist viel, ja.
Wow. Ganz schön viel eben. Und das Medikament selbst ist daher nicht, macht nicht fruchtbarer, sondern verbessert einfach die hormonelle Situation aufgrund der Gewichtsreduktion. Ganz wichtig aber auch zu erwähnen, Ozempic ist nicht zugelassen im Rahmen einer Schwangerschaft oder eigentlich auch zum Schwangerwerden in dem Sinne. Ja. Das ist aber natürlich ein erprobtes Medikament, was man natürlich zur Gewichtsreduktion im Vorhinein verwenden kann, wenn zum Beispiel ein starkes Übergewicht ein Thema ist.
Mhm. Ja. Wie vielen Paaren kannst du helfen? Das sind ja leider nicht alle. Hast du da einen Überblick?
Ganz pauschal kann man auch, ehrlich gesagt, diese Frage nicht beantworten, weil das immer so stark von den Faktoren abhängt, wie zum Beispiel dem Alter oder der Ursache oder auch der gewählten Methode für die Kinderwunschbehandlung. Also als Beispiel, ein Paar Mitte 20 hat natürlich oft eine deutlich bessere Wahrscheinlichkeit als jetzt ein Paar, was über 40 eine Behandlung wäre. Aber insgesamt, wenn man jetzt alles mal ganz grob zusammenwirft in einen Topf, kann man schon sagen, dass wir circa 70-80% der Paare unterstützen können, so dass sie am Ende des Tages wirklich mit einem Baby auch nach Hause gehen.
Mhm. Ja. Wie lange dauert so im Durchschnitt?
Auch da gibt es keinen Durchschnitt, wäre hier auch schwer zu sagen, weil es wirklich von, es klappt beim ersten Mal bis hin zu, wir haben Paare, die sind jahrelang bei uns. Und dann gibt es wiederum Paare, die immer wieder fürs nächste und nächste und nächste Kind sich sozusagen anmelden und einfach wieder zurückkehren. Also deswegen, so das kann man nicht im Durchschnitt wirklich sagen.
Ja. Das heißt, wenn es einmal nicht ohne Hilfe geklappt hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es beim zweiten Mal auch wieder mit Hilfe sein müsste.
Die Wahrscheinlichkeit ist definitiv höher. Es ist nie ausgeschlossen, sage ich immer noch dazu. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein großer psychologischer Aspekt ist in deiner Arbeit, weil du ja den Paaren zur Seite stehst oder auch den Alleinkommenden. Was ist so die schlimmste Zeit, dieses, es hat wieder nicht geklappt, dranbleiben, versuchen wir es nochmal? Oder ganz am Ende vielleicht, wenn ihr euch eingestehen müsst, das bringt jetzt vielleicht nichts, weiterzumachen. Und was kann man dann machen? Wohin kann man dann gehen?
Was ich den Paaren tatsächlich immer so mitgebe, also während der Behandlungszeit, weil diese Floskel Druck rausnehmen, das bringt überhaupt nichts. Also aus meiner Erfahrung, dieses, nimm mal den Druck raus, dann klappt das schon. Oder auch dann in der Behandlung, nimm den Druck raus, du bist ja jetzt in Behandlung. Das klappt nicht. Dieser Druck kommt ganz natürlich und diese enorme emotionale Belastung ist auch einfach da. Das kann man den Paaren, kann man sich noch so sehr darauf vorbereiten oder das abstreiten, dass man das nicht entwickeln möchte. Es wird kommen und ich bereite meine Paare eher darauf vor. Ich sage eher, der Druck wird kommen. Zu sagen, lassen Sie den Druck weg, wird nicht funktionieren, sondern wir müssen jetzt eine Methode finden, wie Sie mit diesem Druck umgehen.
Okay.
Und das, finde ich, hilft den Paaren immer viel, viel mehr, dass man sich wie so einen Fahrplan macht. Auch das ist individuell, da muss jedes Paar auch für sich selber einen Fahrplan letztendlich erstellen und finden, was passt zu denen. Zu manchen passt die Kommunikation mit Freunden, mit dem Partner oder Partnerin. Auch psychologische Unterstützung, also professionelle, genauso wie Pausen machen. Also wirklich mal aktiv sich rausziehen und sagen, ich merke, das tut mir gerade nicht gut. Ich bin jetzt an dem Punkt, wir haben jetzt schon sehr viel probiert und dann schlage ich oft auch eine Pause vor und sage, wollen wir mal jetzt einfach kurz Pause machen, vielleicht mal einen schönen Urlaub buchen, einfach mal raus und wirklich mal ganz weg von dem Thema, um dann wieder mit neuer Energie zu starten und zu sammeln. Und auch das hilft manchmal.
Ja.
Und wenn es dann aber irgendwann diese Paare, denen wir nicht weiterhelfen können, wenn es dann doch in diese Richtung gehen sollte oder die Paare sagen, das ist ja auch individuell, wie viel Therapien wollen sie denn machen, ja? Und was ist finanziell auch möglich und wann ist vielleicht auch mal genug? Und wenn dieser Punkt vielleicht irgendwann getroffen wird, dass die Paare nicht mehr wollen oder dass wir keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten sehen, dann gibt es auch da bestimmte Beratungsstellen, die oder Selbsthilfegruppen, die auch unterstützen können und mit diesem Verlust wirklich umzugehen. Und vielleicht aber auch alternative Familienplanung dann auch mit diesem Paar durchzugehen, wie Adoption zum Beispiel.
Ja. Sagst du öfter, wir sollten aufhören oder sagt das das Paar irgendwann selbst? Oder ist es auch wieder beides?
Auch beides. Wir sind jetzt, und so bin ich jetzt geprägt durch meine medizinische Erziehung, sagen wir es mal so, an der Klinik. Wir versuchen schon sehr, sehr, sehr viel möglich zu machen und wir sagen seltenst nein. Wir gucken schon, dass wir jedes Fünkchen Hoffnung, was besteht, auch wirklich nehmen und damit arbeiten. Und es gibt aber natürlich auch den Punkt, wo man sagt, wir haben vielleicht auch alles gegeben oder zum Beispiel das Alter ist einfach jetzt schon so vorangeschritten und es ist einfach nichts da, womit wir arbeiten können. Dann müssen wir natürlich auch dieses Gespräch führen und sagen, wir können hier leider auf diese konventionelle Art nicht mehr weitermachen und es wäre jetzt sinnvoll, vielleicht andere Sachen zu probieren.
Ja. Was mich doch als Letztes interessiert, ist eigentlich schon alles ausgeschöpft in den Verfahren oder wird immer noch mehr medizinisch rausgefunden? Also es ist ja immer noch ein riesiges Mysterium, hast du ja eingangs auch gesagt. Zum Beispiel fasziniert mich, warum manche Familien ja nur Mädchen haben, 5 Stück oder nur Jungs und das weiß man ja alles nicht. Aber weiß man bei euren Verfahren, da wird noch mehr kommen?
Definitiv. Also man muss das immer so sehen, während viele klassischen medizinischen Disziplinen auf Jahrhunderte Geschichte zurückblicken, ist die Reproduktionsmedizin ja gerade einmal wirklich ein paar Jahrzehnte nur alt.
Ja.
Und das spürt man auch. Also vieles ist noch im Aufbau, ständig in Bewegung. Dafür tut sich aber auch unglaublich viel und die Forschung entwickelt sich wirklich auch rasant weiter. Man muss sich wirklich mal vor Augen halten, dass das erste IVF-Baby 1978 geboren wurde und die wirklich so großen, modernen, technischen Fortschritte erst in den 2000er Jahren dazu kamen. Und dann versteht man, wie jung, aber auch dynamisch dieses Fachgebiet eigentlich ist. Und genau das macht die Reproduktionsmedizin nämlich auch so spannend. Und nochmal zu deiner Frage zurückzukehren, sowohl in der Diagnostik, in den modernen Labormethoden, das ist mittlerweile ja auch die künstliche Intelligenz auch eingezogen, von der Genetik, im besseren Verständnis, wie Eizelle und Spermium insgesamt miteinander interagieren. Oder auch die große Frage, welche Rolle spielt eigentlich das Immunsystem? Da wird auch die nächsten Jahre viel kommen.
Ja.
Und überall wird intensiv geforscht. Und auf jeden Fall werden wir dann noch viel, viel erleben.
Mhm. Also etwas, das Hoffnung machen kann jetzt.
Definitiv.
Das klingt sehr gut. Ja. Theresa, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Toll, dass du heute da warst.
Vielen Dank.